Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Willkommen zu einer neuen Folge von «Schule im digitalen Wandel». Mir gegenüber sitzt ein Gast, den ich schon mal begrüssen durfte, in unserem Podcast. Andi Brugger, wo sind wir heute?
Wir sind in Zürich an der Ausstellung vom COS Lernreis Volksschule.
Das heisst, du bist Dozent bei dieser Lernreis?
Ich würde mich als Lernbegleiter bezeichnen und als Entfaltungsraumschaffer.
Mit der Rahel Job zusammen hast du die Leitung von dieser Gruppe. Was hat man in dem COS so gemacht?
Der CAS heisst ja Lernreise, das Wort ist drin, und wir haben eine Lernreise gemacht tatsächlich im physischen Raum. Also wir sind von Schule zu Schule gegangen im deutschsprachigen Raum und haben uns dort Zielbilder geholt. Wie könnte die Schule auch noch sein, beziehungsweise ist ja schon, aber was für Schulen gibt es schon, die gewisse Sachen schon umsetzen? Also wir haben im Aussen eine Lernreise gemacht, aber auch im Innen. Wir haben auch ganz fest natürlich mit inneren Bildern, mit inneren Haltungen, mit Wert. Zum Beispiel durch Coachings auch geschafft, um können, weil ein Wandel muss immer auch von innen kommen. Also es ist eigentlich eine Lernreise im Aussen, sowohl auch im Innen.
Also ich höre daraus, es geht viel um die Schule der Zukunft und um Konzepte zu hinterfragen, zu festigen oder neu auszuprobieren.
Es geht darum, wenn das Kind im Zentrum des Lernens der Schule soll sein, und das sagen ja viele, dass das wichtig ist, dass man sich überlegt, was heisst das konkret und dass dann auch die Schule entsprechend rundherum gebaut wird. Inzwischen mag ich es gar nicht mehr Schule für die Zukunft nennen, weil dann lässt es sich immer auf die Zukunft verschieben, sondern nach zu schauen, ja, was brauchen wir denn jetzt, heute, wo auch zukunftsfähig ist, sozusagen.
Was bei euch im CAS ja ein bisschen anders ist, man muss nicht so eine Abschlussarbeit schreiben, wo man ellenlang muss zitieren muss, man kann zwar oder will nicht. Wir sind jetzt heute in dem Haus hier in Zürich, das ist eine Privatschule, wo ihr eine Lernausstellung gemacht habt. Was zeigen die Studierenden oder die Teilnehmenden von euch im CAS da?
Es hat eigentlich zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, sie geben Einblick in ihre Lernprozess. Also ich fange anders an. Im Prinzip ist es eine Würdigung. Also es ist eine Würdigung in erster Linie für das, was sie geleistet haben. Innerhalb von ihrem Lernen und von ihrem Projekt. Und das Zweite ist, es ist auch eine Chance, um wieder die Themen auch in dem Sinne wie in die Breite tragen, multiplizieren. Darum haben wir auch Leute eingeladen. Du hast ja gesehen, heute da laufen ständig Gäste rum. Also es ist eine Würdigung und eben auch wieder, dass sie in die Breite tragen, diese Themen. Und was man sieht, sind eben einerseits werden so Projekte vorgestellt. Alle haben ein individuelles Projekt gewählt. Dann kann man so ein bisschen schauen, von wo bin ich gekommen, wo stehe ich jetzt, wie geht es weiter. Und wir haben sie auch sehr fest dazu eingeladen, dass sie Einblick geben in den Lernprozess. Also, dass man nicht nur dem ins Projekt zeigt, sondern auch ich auf dieser Reise. Also, welche Indikatoren fürs Lernen gibt es? Also, bin ich mal kolossal gescheitert? bin ich Kooperationen eingegangen? Wie habe ich Herausforderungen gemeistert? Was hat sich bewährt? Weil sie haben ja auch ein Reisetagebuch zum Beispiel gemacht. Das weißt du ja noch, du hast auch eins gemacht. Und dort müssen sie ja das nicht mit uns teilen oder sie müssen keinen Einblick geben. Aber das ist ja da. Es ist wie ein Schatz, den man am Schluss von so einer Reise auch heben kann und kann wie Extrakt daraus, also Teile daraus rausnehmen und auch wieder da Einblick geben in das, was man erlebt hat in diesen 10 Minuten.
Danke vielmals. Jetzt werde ich in den nächsten paar Minuten mit euch ein paar Projekte anschauen. Ich habe ein paar Leute interviewen, die ihre Projekte und ihre Prozesse vorstellen und schauen mal, was sie so denken, wie sich die Schule kann oder sollte verändern.
Viel Spass, Reto, beim Eintauchen. Was mich einfach fasziniert an dieser Form ist, oder? Alle reden immer von Lernen sichtbar machen. Das ist Lernen sichtbar machen. Und wenn du da rumläufst, das ist einfach, das ist wie ein Raum schaffen. Alle haben den gleichen COS besucht, aber es sind so vielfältige Resultate jetzt da entstanden. Und für mich freut es einfach enorm, das wieder können zu feiern, die Vielfalt, die da entstanden ist.
Vielleicht noch kurze Werbung. Ihr macht im Jahr 2025 vielleicht noch mal eine neue Ausschreibung für den CAS. Und ich habe ihn selber auch gemacht. Ich kann ihn sehr empfehlen, weil man muss nicht einmal so klassisch wird man unterrichtet wie aus einer PH, sondern man geht raus. Man setzt sich mit dem Lernen wirklich auseinander. Und das hat mir sehr gefallen. Danke vielmals für die Einführung. Wer bist du?
Doris von Wurstenberger, Lehrerin in der Klasse Bilenk in Stadt Bern.
Was ist eine Klasse Bilenk in Bern?
Eine Klasse Bilenk ist eine Klasse, die in zwei Sprachen geführt wird und unterrichtet wird, geleitet. In Bern ist die Sprache Deutsch und Französisch, weil Bern die Stadt gefunden hat. Es ist die Hauptstadt von einem zweisprachigen Kanton. Es wäre doch nett, wenn man eine zweisprachige Klasse anbieten könnte.
Jetzt haben die, glaube ich, schon im Kindergarten mit dem angefangen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Als die Klasse gegründet wurde, ist ein Jahrgang von 12 Kindern in den Kindergarten gekommen. Und ich glaube, das Jahr darauf, ein zweiter Jahrgang dazu, wieder 12 Kinder, wären 24 Kinder, die zur Hälfte Deutsch, zur Hälfte Französisch. Also es waren zwei Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen, die je ihre Sprache geredet haben und unterrichtet haben. Und die Kinder sind nachher aufgewachsen. Also es hat nach dem Kindergarten eine erste gegeben, erste, zweite, eine dritte, erste, zweite, dritte, vierte, erste, zweite. Und dort sind wir jetzt. Und Kindergarten natürlich auch, die kommen immer nachher. Und jetzt kommt der erste Jahrgang kommt jetzt in die 5. Klasse.
Sind die ja eine öffentliche Schule oder ist das privat? Einfach der Träger ist der Kanton Bern?
Wir sind eine öffentliche Schule, wir sind ein Projekt von Stadt Bern. Also die Stadt zeichnet verantwortlich. Und wir sind angegliedert an der Mathe-Schule, Schule Mathe in Bern, die angegliedert ist im Schulkreis Altstadt Schosshalden.
Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, was für Schülerinnen und Schüler sind dort? Sind das auch Bilingue-Kinder oder kommen die eher aus dem deutschsprachigen Raum und sollten dann das Französisch noch lernen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das Ganze ist eine Versuchsanordnung, muss man so sagen. Das Versuchskonzept sieht vor, dass ein Drittel deutschsprachig ist und keine Ahnung hat von Französisch. Ein Drittel französischsprachig ist, also eigentlich daheim gar nicht Deutsch redet, und ein Drittel schon mit beiden Sprachen in Kontakt ist von daheim, also bilingisch. So wird es ausgewählt und drei kommt man nur im Kindergarten bei der Einschulung. Da gibt es ein Kreuzchen, wo man ankreuzeln kann, dass man Interesse hat, in die Klasse aufgenommen zu werden. Und nachher wird ausgewählt nach dem Schlüssel, den ich vorhin gesagt habe, und Buben, Mädchen und vielleicht noch so ein bisschen wohnortmässig. Die kommen aus dem gesamten Stadtgebiet.
Jetzt sind ihr ja das neue Schuljahr schon am Planen, jetzt wo die einen Schülerinnen und Schüler in die 5. Klasse gehen. Was habt ihr euch dort so vorgenommen?
Das ist jetzt eben das, was ich mit dem CAS Lernreisen so ein bisschen aufgelesen habe. Wir haben uns, oder ich habe eine neue Kollegin, die ich noch nicht so sehr gut kenne, eine Französin, die schon lange in der Schweiz lebt. Und wir haben uns vorgenommen, zusammen, dass wir möglichst eine moderne Art von, sage jetzt gleich, Unterricht machen wollen, dass wir freies Lernen fördern, so gut wie es geht, im bestehenden Rahmen, den wir haben, als öffentliche Schule. Dass wir den Lernraum bewusst gestalten wollen, dass der uns unterstützt in diesen Formen. Und dass wir die Selbstständigkeit der Kinder fördern wollen. Und möglichst viel Bilingue. Also nicht nur, sie unterrichtet Französisch, ich unterrichte Deutsch, sondern dass wir auch gemeinsam vor Ort sind und die Kinder gleichzeitig die beiden Sprachen manchmal im Klassenzimmer haben.
Das heisst, wenn ich jetzt zu euch auf Schulbesuch würde kommen, dann höre ich beide Sprachen am Morgen wechselnd, sodass man es gar nicht merkt. Oder wie muss ich es mir vorstellen?
Nein, normalerweise ist am Morgen das eine oder das andere, also entweder ein französischer Tag oder ein deutscher Tag. Wir haben es jetzt fertig gebracht im Stundenplan, dass wir am Dienstagnachmittag gemeinsam einen Bilingue-Tag haben, wo wir unsere Unterstützungslektionen in der Fremdsprache jeweils, das heisst das auf der deutschen Seite, dass wir die kooperativ einsetzen als Team-Teaching und dort können gemeinsame Projekte machen. Und der andere ist der Donnerstagnachmittag, wo wir gemeinsam werden dort sein, wo wir Team-Teaching-Stunden gesprochen haben, bekommen. Genau für diesen Zweck, dort machen wir NMG, wo wir an einem Sachthema werden dran sein.
Was mir an diesem Projekt besonders gefällt, ist, in der Schweiz reden wir immer von unseren vier Landessprachen, aber es ist schon meistens sehr stiefmütterlich. Man hat es noch ein bisschen als erste oder zweite oder dritte Fremdsprache nebendran. Und wenn ich bei euch raus sehe, ist das wirklich ein Projekt, das findet, das könnte das auch eine Schule machen.
Also der Kanton Bern ist natürlich anders als die Ostschweizer Kantone sehr interessiert am Französisch, weil wir sind ein Bilingue-Kanton. Biel ist Bilingue. Wir haben auch sonstige französische Teile im Kanton. Wir haben zwei Lehrpläne. Auch die Klasse Bilingue hat zwei Lehrpläne. Der Weltsch-Lehrplan ist der von der Weltschweiz, wo auch so eine Kooperation ist wie Lehrplan 21 in Deutschschweiz. Und von dem her ist schon nur das ein Spagat. Wie bringen wir beide Lehrpläne unter einen Hut? Sie sind eben nicht ganz gleich. Und das Französische in der Bundesstadt ist natürlich auch vorhanden durch Diplomatie. Also wir haben dort schon vermehrt französischsprachige Leute auch von anderen Ländern, die sehr froh sind, dass sie ihre Kinder eben vielleicht auch in eine zweisprachige Klasse können schicken und nicht in die École Française müssen schicken.
Ja, also ich denke, euer Projekt kann wirklich Schule machen. Ich danke dir vielmals, dass du mir das vorgestellt hast.
Sehr gerne, merci.
Mir gegenüber steht eine spannende Frau. Wer bist du?
Ich bin Sandra Rohner. Ich arbeite in Waldkirch und bin dort für die Schulentwicklung zuständig.
Du hast an der CAS Lernreise ja auch ein spannendes Projekt gemacht, wo du unter anderem auch Eltern und Kinder involviert hast. Was hast du da gemacht?
Es ist darum gegangen, um einen Aussenbereich vom Schulhaus, wo jetzt noch eine Wiese ist. Und da haben wir die Möglichkeit, um den zu spielen. Wir haben dann gemischte Gruppen gemacht, wo Schülerinnen und Schüler dabei waren, Lehrpersonen, Schulführung, Eltern. Und zusammen haben sie dann eigentlich einen Plan gemacht, wie die Wiese aussehen könnte. Dann haben wir jetzt eine Projektgruppe gebildet, die das zusammenführen wird und das Projekt dann in die Wege leitet.
Was war denn der Anteil der Kinder und der Jugendlichen für die Spiel- und Lernwiese?
Die konnten auch mitdenken und vor allem waren sie die mit den coolen Ideen. Da hat das Kind gesagt, wir müssen unbedingt Tiere haben. Und dann hat nachher ein Erwachsener gesagt, ja, was machen wir denn im Sommerferien mit denen? Ja, ist doch klar, die nehmen wir dann mit heim und so. Also, es war mega spannend, dass es für Kinder einfach gar kein Problem gibt, weil sie haben immer gerade eine Lösung.
Was hast du von Eltern für einen Input bekommen?
Eine Mutter hat mir am Schluss gesagt, weißt du, Sandra, ich finde es mega cool, dass wir die Möglichkeit haben, um auch da mal mitreden. Und meine, wenn wir die schon überkommen, müssen wir doch das auch nutzen.
Jetzt die Wiese. Was passiert jetzt mit der?
Ja, jetzt geht es weiter. Wir haben eine Projektgruppe gegründet, wo auch Eltern dabei sind, die Schulführung und ich bin dort dabei. Und jetzt geht es darum, dass man all die Pläne mal anschaut, ein bisschen zusammenführt, was haben viele Kinder gesagt, was sind die Ideen. Und dann geht es halt den normalen Prozess, Budget, Bewilligung, BFU und was alles noch kommt. Und das Ziel wäre, dass wir im nächsten Sommer, wenn es geht, gibt es dann eine Einweihung. Und um das umzusetzen, denke ich, werden wir auch wieder Eltern und Schülerinnen und Schüler dabei haben, die wirklich dann tatkräftig mithelfen, damit es auch ihr Ding wird.
Wenn es eine gute Sache wäre, komme ich gerne mal vorbei schauen, das ist ja der Nachbargemeinde. Danke dir vielmals für den Einblick. Wer bist du?
Ich bin Tamara und unterrichte in der 5. Klasse im Moment.
Du bist ja im wunderschönen Altdorf unterwegs und ich habe vorher dürfen bei dir ein bisschen zulassen, wie du über deinen Matheunterricht erzählt hast. Wie funktioniert der bei dir?
Ja, das ist so, dass ich die Mathe-Thema vom Lehrplan 21 und von unserem obligatorischen Lehrmittel aufgeteilt habe in 4 Mathehäuser. Jedes Mathehaus besteht aus 12 Bausteinen. Und dann ist es so, dass die Schüler dann mit einem Baustein anfangen in einem Haus. Und wenn sie den Baustein ausgewählt haben, dann machen sie den Vortest dazu. Das habe ich alles auf LearningView aufgeschaltet. Mit dem gelösten Vortest kommen sie zu mir. Ich schaue mit ihnen an, was sie alles schon kennen und an welchen Lernziel sie noch müssen daran arbeiten müssen. Und dann schaue ich auf LearningView, welchem Lernziel und welche Kacheln dass sie noch müssen daran arbeiten müssen. Und wenn sie sich dann sicher fühlen für den Test, dann dürfen sie den machen, jederzeit. Und sobald der Baustein oder wenn sie ein Zertifikat bekommen von mir und das so verstanden worden ist, dürfen sie dann weiterziehen und zum nächsten Baustein. Genau.
Jetzt müsstest du vielleicht rasch in 2 Sätze erklären für die, die es nicht wissen, weißt du, LearningView?
LearningView ist eine Plattform, die wir nutzen, um das Material für die Schüler aufzuladen. Genau.
Jetzt habe ich bei dir Spannendes gehört, ihr habt auch ein Lernportfolio, wo ihr dann unter anderem auch sicher die Sachen von der Mathe drin und du machst Lerncoaching-Gespräche. Kannst du dazu etwas noch sagen?
Genau, wir haben einen Portfolio-Ordner, wo wir jetzt eben die Mathehäuser zum Beispiel sind jetzt dort drin. Wenn sie einen Baustein gemacht haben, tue ich der ein Klebchen drauf und gebe eine Unterschrift von mir. Und dann kommen sie zusätzlich beim Test ja eben das Zertifikat über. Dort stehen die Lernziele drauf. Ich tue dann die anstreichen, welche dass sie verstanden haben und gebe ihnen dann einen Farbpunkt statt der Note auf das Zertifikat. Der Farbpunkt zeigt dann, ob sie ihre Zielnote erreicht haben oder nicht. Und das ist abgelegt im Portfolio-Ordner, genau. Das ist dann die Grundlage für das Gespräch, Coaching, das ich mache, alle zwei Wochen, 10 Minuten, wo ich mit ihnen anschaue, wo sie stehen, welchen Baustein sie gerade sind, wo es Sinn machen würde, wo sie würden weiterarbeiten und so weiter.
Was sagen Kinder und Jugendliche zu deinem Matheunterricht?
Also, wie man vielleicht vorher im Film gesehen hat, finden sie es sehr gut, weil sie müssen nicht mehr irgendwelche Erklärungen zuhören, die sie gar nicht brauchen, sondern sie können zuschaffen. Manchmal hat es ein Lernvideo, wo ihnen schon alle Erklärungen gibt, die sie brauchen. Und zusätzlich frage ich immer am Morgen, wenn wir Planung machen, ob jemand eine Erklärung braucht in einem Bereich. Manchmal ist es auch so, dass gewisse Schüler im gleichen Baustein arbeiten. Dann kann ich die auch zusammennehmen und dann machen wir einen Input, aber sehr persönlich, in Kleingruppen. Und was ihnen natürlich auch passt, ist, dass sie vorwärts ziehen können, die es verstanden haben. Und die anderen, dass sie erst weitergehen, wenn sie es wirklich auch verstanden haben. Und nicht einfach, weil es Zeit ist, weil wir jetzt zum nächsten Thema müssen.
Du arbeitest schon bei deinen Lernstrukturen auch mit einem Graduierungssystem. Also dort kann man quasi von Lernanfängerinnen und Anfängern bis zum Lernprofi, ich kenne deine Bezeichnung noch nicht ganz, kommen. Wie sieht es denn aus? Die dann quasi in der Graduierung höher sind, die dürfen dann auch selbstständiger in der Mathefürsche arbeiten, zum Beispiel jetzt, um das Fach einfach zu nehmen, und die anderen führst du enger?
Ja, das ist richtig. Das hat aber nicht mit Mathe und so zu tun. Das hat einfach mit der ganzen Arbeit in dem Lernbüro, in der Lernbürozeit zu tun, dass wir ihnen mehr Freiheiten übergeben, aber auch mehr Verantwortung für ihr Lernen, je nachdem, wo sie stehen. Das heisst, wir fangen anfangs Schuljahr alle beim Neustarter an. Und das ist dann unterteilt in verschiedene Bereiche, zum Beispiel Arbeitsplatz wählen, beim Neustarter geben wir ihnen vor. Wenn sie nachher weitergehen zum Starter, dürfen sie frei wählen im Schulzimmer. Und wenn man noch weitergeht zum Durchstarter, dann dürfen sie auch im Gang oder im Nebenzimmer arbeiten. Und wenn sie beim Lernprofi sind, dürfen sie im ganzen Schulhaus arbeiten. Sie müssen mir lediglich zeigen mit einem Klemmerli, wo sie dann gerade sind, dass ich sie wieder finde. Und so haben wir das auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Planung. Am Anfang müssen sie mir die Planung sehr genau zeigen und mit der Zeit muss ich sie vielleicht einfach nur noch einmal in der Woche sehen. Genau, so funktioniert das. Das ist so mehr Freiheit und mehr Verantwortung, aber auch, die sie dann überkommen oder müssen übernehmen.
Das tönt danach, dass selbstständig arbeiten bei dir nicht einfach nur Nebel in die Tüten ist, sondern wirklich gelebt wird. Danke vielmals. Wer bist du?
Ich bin Barbara Schweitzer, Dozentin an der PH Bern.
Du hast jetzt an der CAS Präsentation hier ein Projekt hängen neben mir. Willst du ein bisschen erzählen, weißt du?
Mir geht es ganz stark darum, dass man, wenn man von Schule der Zukunft redet, dass man einfach schon eine Ausbildung anfängt. Also die Ausbildung bei mir ist jetzt Sekundarstufe 1, dass man die Studierenden schon darauf hin sensibilisiert, wie Schule auch noch könnte aussehen.
Also konkret, was hast du jetzt gemacht?
Ich musste mich zuerst selber auf die Reise begeben. Das heisst, ich komme ja selber vom klassischen, traditionellen Schulsystem und ich habe darum ganz viele Hospitationen gemacht. Vor allem in der Schweiz, aber auch dank einer Studioreise in Estland habe ich Einblick bekommen, wie ein Schulsystem Schulen auch noch kennen und aussehen. Das war der erste Schritt. Der zweite war dann, dass ich mich probiert habe, Weiterbildungskurs habe ich belegt und auch probiert, mich PH intern und extern zu vernetzen mit Leuten, die einfach auch innovative Lehransätze wollen weiterverfolgen. Und das Schlussprojekt ist schlussendlich, dass ich probiert habe, Schulentwicklung mehr Gewicht zu geben, schon in der Ausbildung. Das heisst, schon ab Studienjahr 2024/25 habe ich 3 neue Lerngelegenheiten, wie das jetzt bei uns heisst, im Angebot für Bachelor- und Masterstudierende zu der Thematik.
Kannst du mal erzählen, was sind das für Projekte, die du jetzt mit den Studierenden machen
darfst? Zehnta ist Schule gestern, heute und morgen. Wo, wir dürfen zuerst mal einen Blick zurück machen, wie hat die Schule früher uns gesehen. Also es ist eine Kooperation mit dem Schulmuseum Bern. Da will ich einfach zur Diskussion stellen, ja okay, so war es vor 150 Jahren gewesen, oder vor 100 oder vor 50 Jahren. Was ist denn heute anders? Und man merkt dann relativ rasch, dass die Unterschiede gar nicht so gross sind. Und dann von da abgeleitet, ja, wie könnte es denn die Schule morgen aussehen? Das heisst, wir schauen auch verschiedene Schulen an, wir machen Exkursionen, für das sich die Studierenden vor Ort können, das Bild machen können, wie eine Schule, die ein bisschen anders funktionieren, wie die aussehen, wie das dort funktioniert.
Was ist denn deine Kernbotschaft? Also was muss sich denn in der Schule der Zukunft verändern? Was besprichst du zum Beispiel im Kurs mit den Studierenden konkret dazu?
Die Grammatik von der Schule muss sich ändern. Das heisst, dass man wegkommt von dem, alle machen das Gleiche, im gleichen Moment, am gleichen Ort, von der gleichen Altersstufe arbeiten, an einem gleichen Lernziel und haben die gleichen Prüfungen. Also ganz klassisch, wie die Schule funktioniert. Das hat die Wissenschaft schon hinlänglich bewiesen, dass das so einfach nicht mehr funktioniert. Beispielsweise von einer neueren Wissenschaft, was sagt, wie funktioniert Lernen. Das wird einfach vielfach zu wenig berücksichtigt. Und bedingt natürlich eine enorme Änderung von der Rolle von den Lehrpersonen, aber auch von den Dozierenden. Wir sind genauso auf dem Weg als PH, wie euch, alle Allgemeinschulen euch wahrscheinlich auf der Schicht und darauf vorbereiten oder der Weg beschreiten, wie könnte es in Zukunft anders gehen als bisher.
Hast du ein gutes Beispiel aus der Schweiz, wo du sagst, die sind schon auf dem Weg, wie du dir das vorstellst?
Ja, ich habe mehrere Beispiele gesehen. Jetzt gerade im näheren Umfeld, ich arbeite an der PH Bern, ist das die Munzinger Schule. Das ist eine Mosaikschule in Bern und die haben schon relativ viel aufgegriffen. Das heisst, die haben altersdurchmischtes Lernen von 7. bis 9. Klässler. Die haben Lehrerteams, die verantwortlich sind für mehrere Klassen zusammen. Sie haben Lerngruppen an 4 bis 5 Schülerinnen und Schülern, die angeführt wird von einem 9. Klässler oder 9. Klässlerin, die sich einfach verantwortlich fühlen als Gruppe. Sie sind aktuell dahinter, das Thema Beurteilung anzugehen, also die Noten, steht notenfreie Schule steht im Zentrum und. Also die sind recht innovativ unterwegs, schon seit ein paar Jahren und das ist sicher ein gutes Beispiel.
Das finde ich grossartig, dass du auch den Studierenden an der PH Max ermöglichen, so Beispiele zu zeigen oder ihnen auch davon zu erzählen. Danke dir vielmals für den Einblick.
Gerne, geschehen.
Ich bin Barbara Jost, ich bin Schulleiterin in Rheinach, Baselland.
Du hast ja den C1 Lernreis ja verschiedene Wege verfolgt. Einer davon war, dass ihr bei euch in den Schulen werdet jetzt 1:1 Computing einführen. Was sind deine Erfahrungen jetzt in der Vorarbeit zu diesem Projekt, bevor wir es einführen?
Also meine Erfahrung ist, dass der technische Teil einen wahnsinnig grossen Raum einnimmt, was hier alles muss überlegt sein und dann muss funktionieren, dass bis dann die Geräte da sind. Und dass das, was eigentlich mir so wichtig ist, der pädagogische Anteil, im Moment noch gerade sehr klein ist und sehr viel Energie braucht, um dem seine Wichtigkeit zu geben, was er hat, weil es schlussendlich geht ums Lernen der Kinder.
Ja, du sagst, du willst dem mehr Gewicht geben. Wie denn?
Indem ich die Themen und die Fragestellungen mit meinen Lehrpersonen anspreche und diskutiere, indem ich nicht nur zeige, und wie führen wir sie jetzt hin und wie nimmst du das Gerät in Betrieb, sondern von Anfang an auch probiere mit Bildern und Ideen zu arbeiten, was machen wir denn genau jetzt in der Schule mit dem, wenn wir sie Gerät haben. Wie wollen wir denn die einsetzen, mit welchem Mehrwert?
Was für Hoffnungen hast denn du in 1:1 Computing?
Ich habe die Hoffnung, dass es dass wir die Möglichkeiten, die es uns gibt, die Welt, die das eröffnet, dass wir die nutzen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, all das zu brauchen, was bietet in Sachen kreativem Umgang, Produktion, produktiv zu sein und zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten. Das hoffe ich schon.
Jetzt sind ja ganz viele Schulleitungen auch an dem Punkt wie du, wo kurz vor dem 1:1 Computing stehen oder mehr aufrüsten in die Richtung. Hast du einen Tipp oder etwas, was sie gerade umschwimmen sollten, den Fehler, den sie nicht machen sollten wie du?
das, was ich nicht machen wie ich weiß es noch nicht. Ich komme gerade erst im August. Ich weiß noch nicht genau, wie es läuft. Ich habe Angst. Meine grosse Angst ist, dass es einfach eine App-Geschichte wird. Also, wir haben schon die Diskussion gehabt, von welche Apps müssen denn jetzt auf die Geräte drauf. Das hätte, glaube ich, Stunden gefressen. Das finde ich, wäre gar nicht nötig gewesen. Man muss gar nicht so viele Apps haben drauf am Anfang, sondern die Geräte sind da und die Geräte bieten schon mal durch das, was sie einfach grundsätzlich drauf haben. So viel nutzen wir doch auch mal das.
Also, Mut zur Einfachheit gehöre ich da ein Stück weit raus. Und jetzt, was freut dich am meisten? Was ist dir am meisten gelungen jetzt in dieser Vorarbeit?
Ich glaube, am meisten gelungen ist mir, dass an dem ersten Anlass, wo alle da waren, wir gesagt haben, wie das jetzt denn läuft, habe ich wirklich auch einen Input gegeben und habe sie gefragt, hey, wie willst du denn einsetzen? Was ist denn Mehrwert? Was wünschst du dir? Und ich habe mit dem Kartenset geschafft von der Rahel Job, eine Denkreise, die Bilder zeigt von Kindern, die mit digitalen Mitteln lernen. Ich habe versucht, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen und das Lernen vom Kind. Und ich hatte dort jemanden, der nach dem kam und gesagt hat, hey, das war cool, die Bilder, die haben mir einen Input gegeben. Ich habe realisiert, dass ich noch ganz anders machen kann, als mit einfach Apps zu brauchen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir vielmals.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.